Wer hat die Bibel schon einmal ganz durchgelesen? Hand hoch. Mehr als einmal? Mehr als fünfmal? Mehr als zehnmal? Da waren nur noch zwei. Als ich Christ geworden bin, 1992, zumindest bewusst mich dafür entschieden habe, da hat der mich zum Glauben geführt hat, auch ein Naturwissenschaftler, es war auch an der Uni, der aus einer Pfingstgemeinde kam, mir dieses Buch geschenkt. Inzwischen gibt es das mit einem etwas moderneren Cover. Ich würde das jedem noch sehr empfehlen. Es ist von Ralf Schallis, ein Franzose, wenn ich das richtig sehe, und heißt Kurswechsel, das Leben beginnt. In diesem Buch stellt Ralf Schallis so ein paar Grundsätze vor, wenn einer neu zum Glauben kommt oder auch sein geistliches Leben nochmal neu auffrischen will, was denn da so wichtig ist. Da ist Gebet, da ist das Wort Gottes, da ist Gemeinschaft. So diese drei großen Punkte kommen stark vor in diesem Buch. Und ich habe das Buch gelesen kurz nach meiner Bekehrung und ich werde euch einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen und dann werdet ihr wissen, warum ich die Bibel schon mehr als zehnmal gelesen habe. Der Abschnitt ist überschrieben mit Rechner ein wenig. Einige sagten mir, was du da vorschlägst, ist wirklich unmöglich zu erreichen. Du erwartest viel zu viel. Wozu denn die Bibel in einem Jahr durchlesen? Das können vielleicht einige Intellektuelle schaffen oder Leute, die viel Zeit haben. Ich lese meine Bibel in 5 Jahren durch und ich finde, das reicht. Darauf antworte ich, ja, das ist gar nicht übel, die Bibel in 5 Jahren einmal durchzulesen. Aber lass uns mal ein wenig rechnen. Angenommen, du bist 20 Jahre alt und gerade Gott begegnet. Wenn du für die ganze Bibel 5 Jahre brauchst, dann heißt das, dass du sie im Alter von 25 Jahren einmal durchgelesen hast. Aber nur einmal. Das ist schon ganz gut, aber denk mal nach. Im Alter von 25 Jahren bist du ein Mensch, der mit voll entwickelten Fähigkeiten auf dem Höhepunkt seiner Kraft steht. Du solltest an der Spitze der neuen Generation stehen. Du solltest ein Mensch sein, der die Dinge durchschaut, der richtige Antworten geben und das Wahre vom Irrtum unterscheiden kann. Auch solltest du die Jugendlichen leiten können, die um dich herum aufwachsen. Und doch hast du die Bibel nur einmal gelesen. Du bist kaum ein Anfänger in den Dingen Gottes. Du bist noch in Gottes Kindergarten. Im Alter von 30 Jahren hast du vielleicht 2 oder 3 Kinder. Das Älteste hat schon angefangen, dir eine Menge Fragen zu stellen und einigen Kummer zu bereiten. Dein Heim wird von Problemen überflutet, welche deine Kinder von der Schule und von der Straße mit nach Hause bringen. In deiner Gemeinde werden junge Menschen sein, die jemanden brauchen, der ihre Probleme versteht und ihrem Rebellionsgeist und ihren Fragen mit göttlicher Weisheit begegnen kann. Aber du hast die Bibel erst 2-mal gelesen. Du befindest dich noch in der Grundschule Gottes. Du bist kaum aus dem Kindergarten heraus. Und doch stehst du mit 30 Jahren auf dem Gipfel deiner Lebenskraft und bist zweifelsohne zur Reife gelangt, außer in den Dingen, die Gott betreffen. Im Alter von 40 Jahren erwartet man von dir, dass du die ganze Bürde der Welt auf deinen Schultern trägst, auch die deiner Familie und der Gemeinde mit ihren Problemen. Dies ist das Alter, in welchem man sein Meisterstück vollenden sollte. Aber du hast die Bibel nur 4-mal gelesen. Du bist geistlich gesehen ein Heranwachsender, vielleicht sogar etwas zurückgeblieben, weil du so langsam gelesen hast. Du bist immer noch kärglich ausgerüstet. Du hast keine wirklich befriedigenden Antworten auf die beängstigenden Probleme der neuen Generation, die jetzt zur Reife gelangt. Im Alter von 60 Jahren hast du die Bibel nur 8-mal gelesen. Du wirst im geistlichen Sinne kaum mündig sein. Du hast so langsam gelesen, dass du jedes Mal, bevor du weitermachst, bereits wieder einen Großteil vergessen hast. Ein 60-Jähriger sollte ein Gemeindeältester, ein weiser Mann sein, der alle Antworten kennt. Ein Mensch also, der einen tiefgründigen Unterricht erteilen und den Problemen der 40-Jährigen und auch der jungen Generation mit Weisheit begegnen kann. Es besteht heute ein entsetzlicher Mangel an solchen Menschen, weil ihnen in jungen Jahren niemand gesagt hat, dass sie Gott genügend Zeit geben müssen, um sein Wort kennenzulernen. Soweit Ralf Schallis. Das Buch stand am Beginn meines Glaubenslebens und hat mich dann motiviert, okay, ich wage das. Und als Student hat das dann auch noch gut geklappt. Einmal im Jahr die Bibel durchlesen, das sind ungefähr 20 Minuten am Tag, 3 Kapitel Altes Testament, 1 Kapitel Neues Testament, das geht. Aber ich muss zugeben, seit ich Kinder habe und Haus habe, aber die Vorbereitung dieser Predigt hat mich neu motiviert, da wieder mit anzufangen. Ja, Qualität ist natürlich auch wichtig, aber Qualität kann erst dann kommen, wenn man weiß, was im Wort Gottes steht. Es heißt so schön in, ich lese das mal vor, nach der Einheitsübersetzung, da schreibt Paulus in Epheser 4, Vers 14, wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wenn wir die Bibel nicht gut genug kennen, dann sind wir jedem Wind der Lehre, so wie es die Elberfelder übersetzt, ausgeliefert. Wie sollen wir dann mit Zeugen Jehovas beispielsweise in ein Gespräch gehen oder mit anderen sektiererischen Bestrebungen in der Christenheit, die ja auch wie Pilze aus dem Boden geschossen sind in den letzten Jahrzehnten? Also Qualität ja, aber Quantität ist erstmal nötig, damit man überhaupt weiß und einen Rundumblick von der Bibel hat. Ich möchte euch ermutigen, das auch anzufangen oder vielleicht dann nicht alle 5 Jahre, wenn es nicht jedes Jahr klappt, vielleicht alle 2 Jahre. Ich predige mir auch selbst, ich möchte es auch wieder neu anfangen und das ein bisschen ernster nehmen. Zur Predigt habe ich mir vorgenommen, mit euch das Lukas-Evangelium durchzugehen, von vorne bis hinten. Da ich ja nun nicht so oft predige, wird das wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende dauern, aber das macht ja auch nichts. Falls wir nicht durchkommen sollten, ist das dann auch egal, vielleicht setzt das jemand anders fort. Das Lukas-Evangelium. Ich habe übrigens ein paar mehr Gelegenheiten jetzt in nächster Zeit. Januar, Februar, März bin ich jeweils auch einmal dran. Das ist jetzt dem Pastorenwechsel dann geschuldet. Also ein bisschen kommen wir schon voran in den nächsten Monaten. Das Lukas-Evangelium. Es gibt, das werden wahrscheinlich alle wissen, die hier sitzen, 4 Evangelien im Neuen Testament. Warum eigentlich 4? Es gibt unterschiedliche Antworten darauf. Und was nun die richtige Antwort ist, Gott allein weiß es. Aber mindestens seit Irenäus, einem Kirchenlehrer aus den ersten Jahrhunderten schon sehr lange her, mindestens Irenäus hat schon festgestellt, Mensch, da gibt es doch eine Auffälligkeit. Die Cherubim, oder Cherubim, wie manche sagen, diese Engelwesen, die vor Gott stehen, in Gottes Gemeinschaft sind, im Alten Testament, kommt zum Beispiel vor in Hesekiel. Hesekiel 1, Verse 6 und 10, ich lese euch das jetzt nicht vor. Die Cherubim, die haben 4 Gesichter. Nun, 4 kommen sowieso recht häufig vor. Es gibt 4 Himmelsrichtungen. Und diese 4 Gesichter der Engel, das ist Löwe, Stier, Mensch und Adler. Da kann die Fantasie leicht mit einem durchgehen. Wie soll denn so ein Wesen aussehen? Mit 4 Gesichtern, Löwe, Stier, Mensch, Adler. Nun, ob das nun wörtlich zu nehmen ist und die nun wirklich so aussehen oder ob das ein Sinnbild ist und Eigenschaften der Engel ausdrücken soll, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Irenäus schon, der hat diese 4 Gesichter der Cherubim auf die 4 Evangelien bezogen. Löwe, das Löwengesicht. Jesus Christus wird in dem Matthäus-Evangelium als der König Messias dargestellt, als der Löwe, der aus Juda kommt. Eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Matthäus, das Löwengesicht sozusagen, das von Jesus dargestellt wird. Das Markus-Evangelium stellt den Stier dar, das Stiergesicht des Engels, des Cherubims. Stier, das ist ein Diener, ein Stier, der dient den Menschen, das ist ein Lasttier. Das wird ganz parallel dazu, wird im Markus-Evangelium der Schwerpunkt auf Jesus als den Diener gelegt. Und das Lukas-Evangelium, was ich mir vorgenommen habe, ist das Menschengesicht. Nirgendwo anders, in keinem anderen Evangelium, liegt ein so großer Schwerpunkt einerseits auf dem Menschsein Jesu, auf dem Menschensohn Jesus, die Prophezeiung aus Daniel, und in keinem anderen Evangelium kümmert sich Jesus so sehr um die Menschen oder wird das so stark in den Vordergrund gestellt, wie Jesus sich um die Menschen gekümmert hat, um die Armen, um die Kinder, um die Frauen. Die Menschlichkeit, das Menschsein, das Lukas-Evangelium. Und zu guter Letzt das Adlergesicht, das Johannesevangelium. Wer das Johannesevangelium schon gelesen hat, der wird gemerkt haben, dass es so ganz anders ist als die drei anderen Evangelien. Man nennt die drei anderen Evangelien auch die synoptischen Evangelien. Zusammenschau heißt Synopse, denn da sind viele Sachen gleich drin, viele Geschichten, die in allen drei Evangelien vorkommen. Und das Johannesevangelium hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Es ist das geistlichste der Evangelien. Man merkt das schon am Anfang. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, wörtlich, und zeltete unter uns. Es ist das geistlichste Evangelium und legt an manchen Stellen vielleicht auch gar nicht so den Schwerpunkt auf historische Reihenfolge und Genauigkeit. Es ist ein Weisheitsbuch, es ist ein geistliches Evangelium, geschrieben aus der Perspektive vom Himmel her, die Adlerperspektive. Ich fand das sehr schön und das ist eine sehr frühe Parallele, dass diese vier Gesichter der Cherubim genau die vier Charakteristika der vier Evangelien sind. Und es macht Freude, sie auch parallel zu lesen, mindestens nacheinander zu lesen, die Evangelien, weil wir immer wieder ganz andere Seiten, ganz andere Gesichter von unserem Herrn Jesus dadurch dann kennenlernen. Fangen wir an mit Lukas 1. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 4, das ist sozusagen der Vorspann des Evangeliums. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Hier lesen wir, und das ist ganz interessant, dass es schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen. Ob Lukas sich jetzt da auf seine Vorgängerevangelien Markus und Matthäus bezieht, ist nicht klar. Es könnte auch, weiß nicht, ob man bei zwei Leuten schon von vielen spricht, es könnte auch darauf hindeuten, dass es noch viele andere schriftliche Versuche gab, das Leben Jesu aufzuschreiben. Und doch hat Lukas für sich entschieden, ich setze da noch einen oben drauf. Und warum? Das könnte hier deutlich werden. Er sagt, ich bin von Anfang an allem genau gefolgt. Er hat offensichtlich die Gelegenheit gehabt und sie auch genutzt, genau nachzuforschen. Lukas, der Name taucht in dem Evangelium selber ja gar nicht auf. Also vom Evangelium selber her weiß man nicht, dass es Lukas geschrieben hat. Doch ist das sehr wahrscheinlich, denn das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind vom selben Autor. Das merkt man am Anfang beider Bücher. Und in der Apostelgeschichte kommen so ungefähr drei Passagen vor, wovon wir die Rede ist. Da wechselt plötzlich der Erzähler in die Wir-Betrachtung. Wir nahmen das Schiff und so weiter. Und das passt genau zu Lukas. Lukas war ein Begleiter von Paulus. Es gibt drei Briefe, wo Lukas namentlich erwähnt wird. In einem der Briefe nennt Paulus Lukas den geliebten Arzt. Also wir erfahren etwas über seinen Beruf. Er ist Arzt, also in gewisser Weise Naturwissenschaftler. Vielleicht habe ich deswegen so eine Affinität zu diesem Evangelium. Lukas, der Arzt, der Begleiter von Paulus. Und es ist auch naheliegend, dass er bei ihm war, als Paulus in Caesarea, also im Land Israel, 2 Jahre in Gefangenschaft gesetzt war, um das Jahr 60 herum. Und in diesen 2 Jahren, wo davon auszugehen ist, dass Lukas den Paulus unterstützt hat, hatte er gute Gelegenheit, alle dort mal zu besuchen, die er hier nennt, die Augenzeugen von Anfang an waren und Diener des Wortes gewesen sind. Diener des Wortes, das ist sozusagen ein Fachbegriff für die Apostel. Das lernt man dann auch in der Apostelgeschichte. Lukas benutzt diesen Begriff da noch einmal. Viele kennen das vielleicht von euch, diese Stelle, wo die Diakone eingesetzt werden. Denn die Diener des Wortes, die Apostel als Diener des Wortes, hatten nicht mehr genug Zeit zu lehren, hatten nicht mehr genug Zeit, sich um das Wort zu kümmern. Und daraufhin wurde dann beschlossen von der Gemeinde, wir setzen Diakone ein. Die sollen sich um die praktischen Dienste und Hilfeleistungen kümmern, damit die Apostel frei sind, Diener des Wortes zu sein. Auf die bezieht er sich hier. Den gleichen Begriff benutzt Lukas auch hier. Und er schreibt, die von Anfang an Augenzeugen gewesen sind. Das ist sein wichtiges Kriterium. Er will es nicht aus zweiter Hand haben, die Informationen, die er in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte dann später verarbeitet. Augenzeugenberichte. Er wird auch mit Maria gesprochen haben, der Mutter Jesu. Das wird an späteren Stellen deutlich. Wir werden das dann bei einer der nächsten Predigten sehen. Denn er berichtet Sachen von Maria, die nur Maria selbst gewusst haben kann. Auch heute haben wir da schon einen kleinen Hinweis dann an dem Text, wo wir noch zu kommen werden. Er wird also mit vielen Leuten gesprochen haben. Er ist allem genau nachgegangen, hat er geschrieben. Und er richtet sein Evangelium und auch später die Apostelgeschichte an einen Theophilus oder Theophilus, auf Deutsch Gottlieb. Einer, der Gott liebt oder jemand, den Gott liebt. Ob das nun ein symbolischer Begriff ist und quasi an alle, die Gott lieben, gerichtet ist, oder ob es eine Person ist, die Lukas vor Augen gehabt hat, an die er, den er das gerichtet hat, das Evangelium, ist nicht genau festzustellen. Aber es ist eine Ehrenbezeichnung hier, hochedler Theophilus. Das wird später nochmal in der Apostelgeschichte auftauchen. Da werden nur Amtspersonen, römische Amtspersonen mit hochverehrter, hochedler angeredet. Also es könnte durchaus sein, dass dieser Theophilus vielleicht sogar am kaiserlichen Hof in Rom gearbeitet hat, denn auch aus einem Brief von Paulus wird deutlich, dass es dort einige gab, die sich zu Christus bekehrt haben, am kaiserlichen Hof in Rom. Und vielleicht ist der Theophilus von dort. Lukas war auch, das wird auch aus einem Brief von Paulus deutlich, ganz am Ende noch bei ihm. Paulus war vermutlich zweimal in Rom gefangen gesetzt und die letzte Gefangenschaft, die führte dann auch zu seiner Hinrichtung. Und Paulus schreibt in einem seiner Briefe, am Ende haben ihn alle verlassen, nur Lukas ist noch bei ihm. Und vielleicht hat auch Lukas dann noch weitergearbeitet, an der Apostelgeschichte geschrieben, vielleicht auch noch am Evangelium gefeilt. Also Lukas war dort in Rom mit Paulus und hat vielleicht an diesen römischen edlen Theophilus dieses Buch gerichtet. Theophilus ist übrigens jetzt kein so seltener Name gewesen. In der Antike kam er dort recht häufig vor. Dieser Anfang des Evangeliums, diese ersten vier Verse, das sagen jetzt Experten, ich kann das selber nicht beurteilen, ich habe zwar auch Griechisch gelernt, aber bin da nun nicht so gut drin. Da sagen Experten, diese ersten vier Verse, die sind in super klassisch gutem Griechisch geschrieben. Auf die Art und Weise haben auch viele griechische Geschichtsschreiber ihre Werke angefangen. Und dann, ab Vers 5, wechselt der Stil ein bisschen. Und man merkt, jetzt geht es hinein in die jüdische Welt. Plötzlich werden die Sätze etwas abgehackter und vom Stil her mehr der jüdischen Denkweise, der alttestamentlichen Schreibweise, auch des Hebräischen, angepasst, angemessen. Ich denke, dass diesen Stilwechsel jetzt, nachdem diese Anrede, diese Widmung an Theophilus, der vielleicht sogar das Buch bezahlt hat, das war ja damals nicht ganz so günstig wie heute, wo über Books on Demand jeder ein Buch verlegen kann, dass er dieses Werk Theophilus zwar gewidmet hat, aber dann eingestiegen ist in die Denkweise und in die Schreibweise des jüdischen Volkes, in dem sich das alles, was wir jetzt lesen werden, zugetragen hat. Er schreibt wie ein Geschichtsschreiber. Lukas sagt, er ist allem von Anfang an genau nachgegangen. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass wir das, was wir im Lukas-Evangelium lesen werden, jetzt in historischer Reihenfolge präsentiert bekommen. Manchmal wird das so sein, an manchen Stellen hat man den Eindruck, wenn man das mit anderen Evangelien vergleicht, bestärkt sich auch der Eindruck, dass Lukas es manchmal umsortiert hat. Einfach weil es besser passte, jetzt ein Thema zu Ende zu führen. Das werden wir dann auch noch merken. Aber er hat eine gewisse Ordnung drin, es ist keine Unordnung, darum ging es Lukas. Und nun steigen wir ein mit Vers 5. Wir steigen ein in die damalige Zeit. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abija. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Also hier sehen wir auch, dass diese Geschichte kein Märchen ist. Sie ist in der Geschichte verankert, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Da gab es einen Priester Zacharias aus der Abteilung des Abija. Die Abteilung der Priester, also Priester sind alle Nachkommen Aarons, da kann man sich vorstellen, das sind eine ganze Menge geworden so im Laufe der Jahrhunderte. Die Priester sind alle eingeteilt in 24 Abteilungen. Und diese Einteilung in die 24 Abteilungen, die geht schon auf König David zurück und wurde seitdem beibehalten. Und jede Abteilung kam zweimal im Jahr für eine Woche dran, im Tempel zu dienen. Also zwei Wochen im Jahr arbeiten als Priester. Das ist klar, dass das nicht geht, auch nicht bei der Anzahl der Priester, die da in Israel dann schon lebten. Die haben alle noch einen weltlichen Beruf nebenher gehabt. Auch eine gute Sitte, die hat auch Paulus später noch weiterverfolgt. Er hat ja als Zeltmacher gearbeitet, der Paulus, und hat auch diesen Beruf immer mal wieder in der und jener Stadt ausgeübt, damit er den Gemeinden nicht auf der Tasche liegt. Also auch die Priester hatten einen weltlichen Beruf neben ihrem Priesterdienst, weil zweimal im Jahr, das ließe sich nicht rechtfertigen, da dem Volk dann mit auf der Tasche zu liegen. Zweimal im Jahr. Und was der Höhepunkt im Leben eines Priesters war, einmal in das Heiligste zu gehen, nicht in das Allerheiligste, da darf nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein, aber in das Heiligste, wo der Räucheraltar steht und der siebenarmige Leuchter und der Schaubrottisch, in das Heiligste hineinzugehen und Räucherwerk darzubringen auf dem Räucheraltar. Dieses Räucherwerk begleitet immer die Gebete. Dieses zweimal am Tag, morgens und abends, wird dort geräuchert. Weihrauch, noch andere Gewürze, schöner Geruch. Und begleitet wurde dieses Räucherwerk immer von einem Gebetsgottesdienst. Und auch sonst in der Bibel ist diese Symbolik eng miteinander verbunden. Dieser wohltuende Geruch steigt zu Gott auf. Und so sollen auch die Gebete aufsteigen zu Gott. Auch in der Offenbarung findet man diese Symbolik wieder. Und das war der Höhepunkt im Leben eines Priesters. Warum? Weil im Talmud liest man, dass das ein Priester nur einmal im Leben machen darf. Häufiger nicht. Wenn er schon einmal dran war, kommt er nicht wieder dran, hat jemand anders die Chance. Wie das stattfindet, werden wir gleich noch lesen. Beide waren übrigens ab der Abstammung von Aaron, diesem Priester, Aaron, der Bruder von Mose. Also Zacharias und seine Frau Elisabeth. Das war nicht unbedingt erforderlich. Also ein Priester durfte auch jemand aus einem anderen Stamm heiraten, aber Zacharias hat sich eine Frau genommen, die auch aus dem gleichen Stamm kam, eine Tochter Aarons, also aus dem Stamm Levi und sogar auch eine Nachfolgerin von Aaron. Und es heißt jetzt, beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Dieser Gedanke von Erlösung und dass es uns Menschen nicht gelingen kann, vor Gott gerecht zu werden, sondern dass es eines stellvertretenden Opfers, und zwar eines höheren Opfers als der Opfer, die im Tempel dargebracht werden bedarf, nämlich Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat, damit keine weiteren Opfer ab da nötig sind. Dieser Gedanke war im Judentum so noch nicht ganz klar. Im Judentum ist der Gedanke, dass man durch eigene Gerechtigkeit und Halten der Gebote vor Gott gerecht werden kann. Und Gott gesteht das hier auch den beiden zu, Zacharias und Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und dennoch hatten sie kein Kind. Elisabeth war unfruchtbar. Und das war im Judentum eine Schande. Viele dachten, ob offiziell, ganz öffentlich oder unterschwellig, da muss irgendwas faul sein im Leben dieser beiden, dass Gott sie bestraft und ihnen kein Kind gibt. Denn schon in den Psalmen heißt es, Kinder sind ein Segen Gottes. Und so wurde das auch im Land gesehen. Und wo keine Kinder kamen, da war schon mal ein Verdacht da. Obwohl Elisabeth damit ja in guter Gesellschaft steht. Wer die Bibel kennt, wer das Alte Testament kennt, der weiß, dass die Erzväter Israel, Rahel, erst unfruchtbar, Sarah, erst unfruchtbar. Immer da, wo Heilsgeschichte passiert, hat man den Eindruck, waren die Frauen unfruchtbar. Und Gott hat sich in seiner Macht und Gnade erwiesen und ihnen dann einen Sohn geschenkt. Aber in der Bevölkerung war dieses Vorurteil trotzdem verbreitet. Wer keine Kinder kriegt, dem mangelt es an Segen Gottes. Wir lesen weiter ab Vers 8. Es geschah aber, als er, also Zacharias, in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Das ist auch eine Sitte im Israel gewesen, das gelost wurde. Es wurde losgeworfen, um eine Entscheidung von Gott zu erfragen. Und es wurde auch hier gelost, wer denn räuchern darf. Das setzt sich fort bis nach der Auferstehung von Jesus. Judas, der 12. Apostel sozusagen, der ja sich erhängt hat, sein Platz sollte wieder besetzt werden. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte. Zwei Menschen kamen in Frage, weil die anderen Apostel haben strenge Kriterien aufgestellt. Es sollte auch einer sein, der von Anfang an dabei gewesen ist. Das Los fiel dann auf Matthias. Sie haben gelost. Also bis dahin lesen wir vom Losen, danach nicht wieder. Offensichtlich ist das in der neutestamentlichen Gemeinde aufgegeben worden, dieses Losen. Man kann sich auch einen guten Grund vorstellen, denn nach dem Pfingstfest, der Ausgießung des Heiligen Geistes, wo Jesus ja seine Verheißung wahrgemacht hat, dass in jedem Gläubigen der Heilige Geist Einzug hält und in ihm lebt, da wäre es viel schöner, wenn wir nicht losen, sondern den Heiligen Geist an unserem Geist wirken lassen und so zu den Entscheidungen kommen. Aber bis dahin, bis zur Wahl des Matthias, wurde gelost. Und auch so wurde hier im Tempel gelost, wer denn nun räuchern darf. Und das Los fiel auf Zacharias. Mensch, muss der glücklich gewesen sein. Denn nicht jeder Priester hat das überhaupt in seinem Leben erlebt, dass er räuchern durfte. Es gab einfach viel zu viel. Er durfte auch nie wieder danach. Lesen wir im Talmud. Einmal und dann vorbei. Wenn dein Los nochmal gezogen wird, wahrscheinlich kommst du gar nicht mehr rein in die Lostrommel. Ich weiß nicht, wie die es praktisch gemacht haben. Wenn du nochmal gezogen würdest, wird der nächste gezogen. Vers 10. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm, Zacharias, erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Ja, das wundert uns jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn du hier so stehst. Vielleicht Fred, Thomas, ihr nachher beim Abendmahl und plötzlich so ein Engel neben euch steht. Ups, jedenfalls rechnet tut er nicht damit, oder? Bestürzung und Furcht. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht kommt die Frage. Oder womit habe ich das verdient? Je nachdem, wie rein dein Gewissen ist. Ich weiß es nicht. Bestürzung und Furcht. Der Engel reagiert schnell. Soll ja nicht zu einem Herzinfarkt kommen. Der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Fürchte dich nicht. Denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten und dem Herrn um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Eine lange Rede von dem Engel. Aber es soll sich auch gelohnt haben, dass der Engel kommt. Mensch, daran, dass hier ein Engel vom Himmel herabsteigt und Zacharias diese Botschaft bringt, dass er doch noch Vater eines Sohnes werden wird, sieht man schon hier, ist ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Viele, die unfruchtbar waren, haben dennoch Kinder bekommen. Im Alten Testament, ich habe ein paar Beispiele genannt. Klar, mit Gottes Hilfe. Auch meine Frau und ich, wir haben 10 Jahre gewartet nach unserer Hochzeit, bis Kerstin schwanger wurde und unser Micha geboren wurde. Aber ein Engel ist uns nicht erschienen, um die Geburt anzukündigen. Also hier muss ein ganz besonderer Wendepunkt in der Heilsgeschichte sein, dass Gott einen Engel beauftragt, diese Botschaft mitzuteilen. Der Engel sagt, ich will nicht auf alles eingehen, so viel Zeit haben wir nicht, dass der Sohn, den Zacharias bekommen wird, vor dem Herrn hergehen wird, in Geist und in der Kraft des Elia. Und wir werden später von diesem Sohn, der da geboren wird, noch lesen, heute nicht mehr, aber in einer späteren Predigt, wie das praktisch ausgesehen hat. Erfüllt wird damit eine Prophezeiung aus Maleachi 3. Dort heißt es, vor der Wiederherstellung der Dinge wird Elia wiederkommen. Wir lesen hier, dass dieser Sohn, der dem Zacharias geboren wird, nun nicht der wiederauferstandene Elia ist. Aber in dieser Funktion des Elia kommt er. In seinem Geist und in seiner Kraft. Und nun antwortet Zacharias, Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Das ist typisch. Paulus schreibt das später. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen Weisheit und so weiter. Die Juden fordern Zeichen, dafür sind die bekannt, offensichtlich. Auch im Alten Testament haben wir etliche Beispiele, wo Zeichen gefordert werden. Die Bibelleser unter uns wissen das, dass da jemand mal ein Vlies ausgelegt hat und wenn es nass ist, dann hast du mir ein Zeichen gegeben, Herr. Und es war dann nass am nächsten Morgen. Aber jetzt nochmal andersrum, sagt er, es muss trocken sein am nächsten Morgen. Er hat dem Zeichen immer noch nicht geglaubt. Die Juden fordern Zeichen. Und so auch Zacharias. Wir sehen, er ist ein echter Israelit. Juden fordern Zeichen. Aber mit Johannes und dem, was danach kommen sollte, jetzt habe ich den Namen schon vorweggenommen, sollte ein neues Zeitalter beginnen. Das Zeichen fordern muss doch mal ein Ende haben. Wie reagiert der Engel? Zunächst noch die Rede von Zacharias zu Ende. Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Wow, Es gibt nur zwei Engel in der gesamten Bibel, die mit Namen genannt werden. Gabriel, der Engel, der hier erscheint, und welcher noch? Michael. Michael. Ja, hebräisch. Gabriel, Held Gottes oder Mann Gottes übersetzt. Zwei Engel, die nur mit Namen in der Bibel genannt werden. Die jüdische Überlieferung kennt noch mehrere Namen, aber in der Bibel gibt es nur zwei benannte Engel. Gabriel, das ist der, der bei Gott steht und der auch ausdrückt, Gott ist nahe. Gottes Gemeinschaft auch verdeutlicht und symbolisiert. Und der andere Engel Michael, der mit Namen genannt wird, der hat ein bisschen dreckigeres Geschäft zu tun. Da geht es irgendwie immer um Kampf, um Krieg, auch in der Offenbarung später nochmal. Der muss die Drecksarbeit machen. Gabriel ist der für die gute Botschaft, für die Mitteilung, Gott ist nahe. Und so auch hier. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Da haben wir es das erste Mal. Schon im ersten Kapitel dieses Berichtes von Lukas taucht dieses Wort Euangelion im Griechischen. Evangelium, sagen wir. Und das heißt nichts anderes als gute Botschaft. Eu, gut, Angelion, die Botschaft, Angelos, der Bote, der Engel. Gute Botschaft. Dieser Engel bringt gute Botschaft. Aber nun kommt erstmal eine schlechte Botschaft. Vers 20. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Hätte der Zacharias mal lieber kein Zeichen gefordert. Nun hat er's. Er trägt das aber ganz gelassen, habe ich den Eindruck, wenn wir das so weiter verfolgen. Du wirst stumm sein, ist das Zeichen, was der Engel ihm gibt. Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias. Die merkten schon, dauert wohl länger als sonst. Und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob das öfter vorkam, dass da Priester ein Gesicht gesehen haben, also eine Erscheinung hatten. Dieses Wort Gesicht kann auch für Traum stehen. Es muss nicht jetzt immer eine leibhaftige Erscheinung gewesen sein. Vielleicht kam das öfter vor, dass das Volk deswegen sofort eine Erklärung dafür hatte. Das wissen wir nicht. Vielleicht hat Gott es ihnen auch ins Herz gegeben. Auf jeden Fall, Hut ab. Die haben schnell kapiert, was hier vorging. Der hat ein Gesicht gehabt. Also eine Erscheinung gesehen. Und wie reagiert Zacharias? Das heißt, und er winkte ihnen zu. Was soll er anderes machen, wenn er da nun so steht? Und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Er wohnte wahrscheinlich nicht in Jerusalem, also die ganzen Priester waren übers Land verteilt, sie hatten ja eh nur zwei Wochen im Jahr Dienst, er ist zurückgezogen dann. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Also aus den Worten Elisabeth selber hören wir, es war eine Schmach. Sie hat es auch so empfunden, diese Kinderlosigkeit. Und was freut sie sich, dass der Herr sie jetzt angesehen hat, dass er die Gebete erhört hat und sie ein Kind bekommen wird. Und nun Szenenwechsel. Vers 26. Im 6. Monat, also die Datierung geht jetzt weiter an diesem Ereignis, an der Schwangerschaft von Elisabeth. Im 6. Monat, also der Schwangerschaft von Elisabeth, wurde der Engel Gabriel, wieder Gabriel, von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Eben noch im Tempel in Jerusalem, hochheilig, jetzt in dem Galiläa der Heiden, wie es auch genannt wird im Alten Testament bei den Propheten, das Galiläa der Heiden, weil dort einfach viele Ungläubige wohnten, viele zugezogen sind, die gar nicht von Israel abstammten. Jetzt im Heiden Galiläa, dann noch eine Stadt Nazareth, die im Alten Testament nie erwähnt wird. Was für ein Kaff, weiß ich nicht, aber religiös unbedeutend. Da geht's jetzt hin. Und nicht in einen Tempel oder in eine Kirche, sondern ganz einfach in ein Privathaus. Und dann auch noch zu einer Frau. Kein Priester, kein Mann, eine Frau. Diese Frau war verlobt. Verlobt hieß damals ein bisschen was anderes als bei uns heute. Wir haben diese Tradition quasi übernommen, dass man ein Jahr, weiß ich, ob das heute noch üblich ist, aber zu meiner Zeit schon noch, dass man ein Jahr vor der Hochzeit sich verlobt und damit schon mal bekundet, wir wollen auch heiraten. Bei uns kam das auch ziemlich genau hin, ne? Etwas mehr als ein Jahr später. Verlobung bei uns kann aber auch ganz leicht wieder aufgelöst werden. Man entlobt sich halt. Das ist kein großer Akt, weil so eine Verlobung ja nun auch nicht vor irgendeinem Amt geschieht, sondern einfach nur so eine Bekanntgabe ist. Das war damals anders. Verlobung im Israel heißt schon quasi Heirat. Der Heiratsvertrag wird unterschrieben, dann ist man verlobt. Dann heißt es, man ist verlobt. Also eigentlich ist man schon verheiratet, der Vertrag ist unterschrieben. Was nach einem Jahr kommt, ist die große Feierlichkeit und die sogenannte Heimholung, wo der Mann die Frau in sein Haus holt. Manche Männer brauchten dieses Jahr, um irgendwie ein Haus vorzubereiten, zu bauen oder was weiß ich, dafür zu sorgen, dass da was ist, wo die Frau hin kann. Das war so der Grund, warum der Heiratsvertrag abgeschlossen wurde und erst ein Jahr später der Mann die Frau heimgeholt hat zu sich ins Haus. Also dieser Heiratsvertrag war schon geschlossen. Sie war verlobt mit Josef. Und es steht hier, es ist eine Jungfrau. Jungfrau, da gibt es ja öfter mal Kritiker, böse Zungen, die sagen, naja, Moment, das Wort heißt doch einfach nur junge Frau. Im Alten Testament, da wo es herkommt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Ja, da im Alten Testament kann das Wort auch einfach nur junge Frau heißen. Hier im Griechischen schon nicht mehr. Und außerdem kommt gleich noch ein kleiner Satz, wo wir von Maria sehen werden, na, es ist nicht einfach nur eine junge Frau, sondern sie ist wirklich noch Jungfrau, in dem Verständnis, dass sie noch keinen sexuellen Kontakt hatte vor der Ehe. Vers 28. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Sei gegrüßt. Dieser Ausdruck, dieser griechische Gruß heißt auch, freue dich. So begrüßte man sich in Griechenland. Freue dich. Und auch Maria soll sich freuen. Freue dich, Begnadete. Du bist begnadet. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Freue dich, du Begnadete. Was ist das für ein Gruß? Bestürzt ist sie genauso wie Zacharias, weil das erlebt man nicht alle Tage, dass einem so ein Engel da entgegentritt. Wieder Gabriel. Und der Engel sprach zu ihr, Vers 30, fürchte dich nicht, Maria. Erstmal wieder beruhigen. Ich habe nichts Böses mit dir vor, fürchte dich nicht. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Wow. Sie soll einen Sohn bekommen, der wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und er wird den Thron seines Vaters David bekommen. Also da lernen wir schon, Stammbaum haben wir noch nicht gehabt bis jetzt, aber da lernen wir schon, okay, irgendwie sind die mit David verwandt. Ob Maria oder Josef, wissen wir nicht. Die Frau heiratet ja auch immer hinein in eine Sippe. Es würde reichen, wenn Josef von David abstammt. Diesen Thron Davids wird dieser Sohn bekommen. Von dem Thron ist da momentan, da ist gar nicht dran zu denken. Der Thron des Königs in Judäa, in Israel, auch Galiläa gehörte zu der Zeit Herodes, Herodes dem Großen. Von 37 bis 4 vor Christus regierte der. Ach übrigens, daran sehen wir, dass das mindestens 4 vor Christus stattfand. Weil da starb dann Herodes der Große. Das heißt, die Zeitrechnung da ist nicht ganz exakt, als dieser Mönch im Mittelalter dann diese Zeitrechnung aufgestellt hat. Das Jahr 0 müsste mindestens das Jahr minus 4 eigentlich sein. Aber dieser Thron Herodes selber kam gar nicht aus der Abstammungslinie von David. Und hier kommt jetzt der Engel und sagt, dein Sohn wird auf diesem Thron Davids, der ja auf ewig David versprochen war, sitzen. Oha. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen? Vers 34. Da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Hier sagt Maria, ich weiß von keinem Mann. Damit ist doch eigentlich klar, dass sie noch keinen Sex vor der Ehe gehabt hat, sonst hätte sie das wohl so nicht gesagt. Sonst hätte sie gesagt, oh schön, ich bin schwanger geworden. Die Erklärung von dem Engel ist, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Dieses Kraft des Höchsten, diese Überschattung, die erinnert, Bibelkenner, an 2. Mose 40, Vers 35. Da lesen wir davon, dass die Wolke, in der Gottes Gegenwart nahe ist, die Wolke, die Stiftshütte, die mit Mose und dem Volk Israel durch die Wüste zog, überschattet. Die Gegenwart Gottes kommt sozusagen zur Stiftshütte, indem die Wolke sich darüber niederlässt. Die Wolke überschattet die Stiftshütte. Die Stiftshütte ist quasi das Zelt, in dem Gott zu Mose spricht, in dem Gott dem Mose erscheint. Und dieser Begriff des Überschattens wird hier verwendet. Die Kraft des Höchsten wird dich, Maria, überschatten. Maria, du bist sozusagen ein Zelt Gottes, ein Zelt für Gott. In dir will Gott Gestalt annehmen. Und im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14 lesen wir dann eben auch entsprechend, ich habe das vorhin schon angedeutet, das Wort ward Fleisch. Jesus, das ewige Wort bei Gott, vor aller Schöpfung schon da, ward Fleisch. Und wohnte unter uns, heißt es in den meisten Übersetzungen, wörtlich aus dem Griechischen, zeltete unter uns. Da sehen wir die Parallele. Und es heißt hier in Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen. Da sehen wir, dass das eine ganz besondere Art von Schöpfung ist, die da in Maria stattfindet. Denn da ist die Parallele zu 1. Mose 1, Vers 2, zu dem Schöpfungsbericht. Dort liest man, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, über dem Wasser schwebte, vor Beginn der Schöpfung, und dann die Schöpfung ausrichtete. Das heißt, dass der Heilige Geist über Maria kommt, ist genau wie am Anfang der natürlichen Schöpfung, der Heilige Geist über dem Wasser, der Beginn einer neuen Schöpfung. Vers 36. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Adam, der erste Mensch, die erste Schöpfung, wurde direkt von Gott geschaffen, ohne Zutun eines menschlichen Vaters und ohne Zutun einer menschlichen Mutter. Eva dann, der nächste Mensch, wurde ohne Zutun einer menschlichen Mutter geschaffen, aber es brauchte schon den Mann, Adam. Jesus nun, der neue Adam, macht das Bild komplett. Er wurde ohne Zutun eines menschlichen Vaters geschaffen. Aber es brauchte eine menschliche Mutter. Damit ist sozusagen das gesamte Bild der Schöpfung des Menschen rund. Und in Jesus kommt der neue Mensch zu uns. Davon werden wir dann die nächsten Male hören. Eine Sache noch ganz am Ende. Wieso sagte der Engel, dass dieses Kind Jesus genannt werden soll? Heißt es nicht in Jesaja 7,14, dass dieser Sohn, der geboren werden soll, Immanuel heißen soll? Und auch daran sehen wir diese Reihenfolge, die geistlich so wichtig ist. Jesus, Jehoshua oder Jeshua oder Joshua, Josua, der Nachfolger Mose, der gleiche Name im Hebräischen. Jehoshua heißt Gott rettet. Das muss dem Immanuel vorausgehen. Immanuel heißt Gott bei uns, Gott mit uns. Aber zunächst muss Gott retten. Erst Jesus, dann Immanuel.